Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis der Niederlande in Zandvoort liegt hinter uns und es war nicht Max Verstappen, der gewonnen hat, sondern Lando Norris. Und dann sieht es doch ganz danach aus, als ob wir tatsächlich einen spannenden WM-Kampf 2024 bekommen. Denn der Abstand war immens, den Lando Norris an diesem Wochenende vor Max Verstappen hatte. Die Pole Position hat sich der Brite gesichert und eben auch seinen zweiten Sieg in der Formel 1. Diesmal auch vor den Augen seines Vaters. Der hat sich sichtlich gefreut, war sehr gerührt. Und Max Verstappen, dem waren die Fragezeichen auf die Stirn geschrieben. Der weiß nämlich gar nicht so wirklich, warum der RB20 nicht so will, wie er will. Und das könnte für die nächsten Wochen einen extrem spannenden Zweikampf bedeuten. Wir sind natürlich auch heute wieder für euch da. Wir, das sind mein kleines Poffertier, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und ich, Kevin Scheuren. Ja, erstmal vorweg, ich habe das Rennen nicht live gesehen. Ja, ich war ja an diesem Wochenende in London beim Wrestling, bei AEW All In. Und deswegen habe ich mir das Rennen aber jetzt gerade, als ich hier nach Hause kam, bevor wir aufgezeichnet haben, nochmal in Gänze angeguckt, habe so grundsätzlich alles mitbekommen. Aber heute muss mir Dennis natürlich auch so ein bisschen helfen, falls ich dann doch mal eine Lücke habe. Aber ich glaube, den Großteil vom Wochenende habe ich auf jeden Fall drauf. Ja, und Dennis, du hast natürlich alles beobachtet. Erstmal ein Thema, über das wir reden müssen, glaube ich, jetzt ganz zu Beginn, ist gar nicht mal dieser WM-Kampf, sondern die Situation um Logan Sargeant. Also im dritten freien Training, dieser wirklich kapitale Crash, den er da gebaut hat, also ein Fehler, der dir so an der Stelle, mal abgesehen von der Heftigkeit, die daraus entstanden ist, nicht passieren darf, oder?
Ja, das wirkte schon sehr unprofessionell, ne? An der Stelle da mit zwei Rädern bei nasser Witterung ins Gras zu kommen, sah jetzt nicht sehr gut aus für ihn. Und vor allem, er ist ja schon sehr in der Kritik die ganze Saison über. Und dann gibt es auch nicht mehr viel zu verteidigen, so ehrlich muss man sein. Der Impact war heftig. Man kann auch froh sein, wirklich, dass er da auch ohne Verletzung rausgekommen ist, weil es hat sich da schon alles dann so ein bisschen blöd dargestellt und in Zandvoort ist es halt eng. Und gerade da in solchen Stellen nach der Steilkurve ist natürlich auch immer so ein bisschen mit die Gefahr, dass da vielleicht noch ein Hintermann reinschießt, was wir ja zum Glück nicht so hatten. Der McLaren, der hinter ihm war, konnte da noch abbremsen. Aber das hat ihm und seiner Reputation nicht gut getan, glaube ich. Und der hohe Schaden auch sicher dem Williams-Team nicht gefallen.
Nee, definitiv nicht. Und das ein paar Wochen erst, nachdem bekannt gegeben wurde, dass er natürlich sein Formel-1-Cockpit für 2025 verloren hat an Carlos Sainz. Das war ja auch klar, also dass Logan Sargeant da nicht weiterfahren darf. Und bislang war es bei mir auch immer so, ich habe einen Softspot für Logan Sargeant, muss ich sagen. Also ich finde den unglaublich sympathisch. Er tut mir auch leid in dem Konstrukt, in dem er da selber jetzt sich irgendwie gefangen hat. Aber was da am Samstag passiert ist, du hast es schon gesagt, den Schaden, den er angerichtet hat, das ist eigentlich das Schlimmste fürs Williams-Team, weil er hatte zum ersten Mal auch das neue Update-Paket drauf, also alles, was das Update-Paket zu bieten hatte, und der hat das natürlich kapital kaputt gefahren. Und dass da dann auch einem James Fowles, der sonst wirklich sehr auch auf seiner Seite zu sein schien und das zumindest nach außen hin so transportiert hat, dass man Logan Sargeant auf jeden Fall helfen möchte und dass man auch dafür sorgen möchte, dass er irgendwie entweder in der Williams-Familie bleibt oder eben eine Nachanstellung sozusagen im Motorsport bekommt, dass dem da auch der Geduldsfaden reißt, das kann man ja wahrscheinlich zur jetzigen Zeit nachvollziehen. Denn im Mittelfeld, und da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, da ist natürlich jeder Punkt Gold wert. Und nicht, dass Logan Sargeant jetzt viele Punkte eingefahren hätte in dieser Saison, aber zumindest die Schaden so reguliert zu halten, dass sie nicht das konterkarieren, was ein Alex Albon dann für das Team potenziell einfährt, das muss dann schon sein eigentlich. Also da kann ich James Fowles auch verstehen, dass er dann wahrscheinlich den Gang zu Toto Wolff gemacht hat und gesagt hat, hier, pass auf, können wir da vielleicht mal mit dir über den Fahrer von dir sprechen.
Ja, absolut. Und ich sag mal so, im Nachhinein bestätigt es vielleicht auch das, was wir ja im Laufe der Saison hatten, nämlich als Sargeant einen Grand Prix aussetzen musste, um sein Auto quasi an Alex Albon zu spenden. Im Nachhinein zeigt sich dann einfach, dass das vielleicht sogar die richtige Entscheidung war, weil ein Logan Sargeant anscheinend nicht wirklich die Fähigkeiten hat, wertvolle Punkte zu holen. Und wenn er dann jetzt noch, und du hast es gerade richtig gesagt, dann noch den Schaden fürs Team in die Höhe treibt, dann sind wir einfach an einem Punkt, wo es schwer wird, das noch weiter zu verkaufen. Und vor ein paar Jahren hatten wir ein ähnliches Thema bei Mick Schumacher. Da waren die Stimmen natürlich auch, je nach Lager natürlich, aber auch da. Und wenn man sie da aufgemacht hat, und dazu muss man ja dann wirklich sagen, hat Mick Schumacher immerhin auch Achtungserfolge und Punkte reingefahren. Und das ist fehlt bei Logan Sargeant jetzt bis heute noch wirklich, dass man da diese tollen Wochenenden und guten Wochenenden hat. Und ja, dann wird es schwer, und dann verstehe ich auch den Gang von Wouts hin zu Toto Wolff. Und ja, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, ob uns da was erwartet. Irgendwie hatte man ja bisher bei Sargeant immer das Gefühl, ja, irgendwie wird er sich schon zumindest durch die Saison retten. Zumindest war mein Empfinden immer so. Aber jetzt gehen langsam wirklich die Argumente aus.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und die Argumente, die andere Fahrer jetzt vielleicht liefern könnten für die verbleibenden 8 Rennen in der Formel 1 Saison 2024 beginnt ab Monza, scheinen wohl so zu sein, dass James Vowles bereit ist, zumindest sind das unsere Informationen, die wir haben, ab Monza schon einen anderen Fahrer reinzusetzen. Also das ist dann schon eine krasse Abkehr von dem, was man so zumindest nach außen hin für ein Gefühl hatte, was es Richtung Logan Sargeant gibt, aber ja, genug ist genug dann in dem Fall, und dann sieht man da auch keine Möglichkeit mehr, Logan Sargeant ja die Zeit zu geben bis Saisonende, sondern möchte dann jetzt das maximale Ergebnis einfahren. Wir nehmen diese Ausgabe am Montagabend 21 Uhr auf, bringen die auch so schnell wie möglich am Montagabend noch online. Wie wir unser Glück kennen, und ihr hört die Ausgabe am Dienstag, ist die Entscheidung schon raus, ja, wer dort fahren wird. Also das kann durchaus passieren. Aber wer sind denn jetzt die Kandidaten, die dort im Auto sitzen können? Ja, klar ist, dass es wohl nicht Kimi Antonelli sein wird. Denn der Italiener ist ja 18 geworden am Wochenende, also Tanti Auguri, ne, an der Stelle von uns, wird das erste freie Training in Monza fahren. Da wird er seinen ersten Einsatz in der Formel 1 haben für George Russell. Und vielleicht wird man da ja auch schon bekannt geben, dass er 2025 dann bei Mercedes fahren wird. Also da warten wir mal ab. Hat man ja bei Oli Berman nicht anders gemacht, bei Haas, bei seinem Heim-Grand Prix in Silverstone. Gibt noch einen anderen Mercedes-Fahrer, der dort fahren könnte, nämlich ein gewisser Mick Schumacher, auf den ich persönlich ja sauer bin, weil er seine Frisur geändert hat. Aber vielleicht ist das, vielleicht ist das ja genau der richtige Schritt. Ja, ein bisschen was an den Haaren ändern, eine neue Einstellung bekommen. Spaß beiseite. Also Mick Schumacher, dessen Tür ja auch bei Alpine zugegangen ist für das Jahr 2025, weil Jack Doohan bekannt gegeben wurde am Freitag in Zandvoort, der jetzt unverhofft ganz, ganz schnell die Chance bekommen könnte, zumindest noch diese letzten 8 Rennen in der Formel 1 Saison 2025 zu fahren, was natürlich vielleicht, je nachdem, was Sauber vorhat, die ja auch noch ein Cockpit offen haben für die nächste Saison, dazu veranlassen könnte, sich das mal anzusehen, wie Mick Schumacher performt. Also des einen Leid, Logan Sargeant, ist des anderen Freud. Mick Schumacher, der sich so wirklich nochmal empfehlen könnte für ein Formel 1 Cockpit 2025.
Ja, die Chance ist auf jeden Fall da, und ich bin wirklich gespannt, wenn er sie bekommt. Man muss ehrlicherweise sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt es einfach auch nicht viele Alternativen, und das spielt ihm in die Karten. Er hat jetzt sogar Testzeit relativ aktuell gehabt mit dem Alpine, dieser Shootout mit Jack Doohan vor einiger Zeit. Er macht die Simulatorarbeit für Mercedes, und er ist auch in der WEC aktiv, also auch im Renngeschehen. Das heißt, das sind schon Argumente, die er da auf seiner Seite hat. Und wenn man den Schritt geht, hat Mick Schumacher einerseits dann die Chance, sich zu beweisen, zu zeigen, ich kann es noch. Und man hat natürlich dann die Möglichkeit, ihn ein bisschen mehr auch ins Schaufenster zu stellen. Dem Vernehmen nach gibt es ja Gespräche mit Audi, oder soll es geben. Und das wäre auf jeden Fall die Win-Win-Situation. Natürlich schwingt da natürlich dann auch immer so ein bisschen die Gefahr, zumindest sehe ich das so mit, dass er, wenn er da unvorbereitet reinspringt, also zumindest so, dass er das Auto, den Williams, nicht kennt, muss er natürlich auch, das muss, glaube ich, auch jedem bewusst sein, braucht auch so ein bisschen Akklimatisierungszeit. Man kann jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass er dann ganz am Anfang direkt Alex Albon aussticht. Aber wenn er das gut macht, solide fährt, und das traue ich ihm zu, dann kann es vielleicht doch nochmal eine andere Wendung nehmen. Vor ein paar Tagen haben wir ja noch gedacht, als dieses Jack Doohan-Announcement kam, das war es jetzt für Mick, und man hat auch in der Berichterstattung gemerkt, dass dass da sehr viel Enttäuschung auch in den deutschen Medien und auch bei den deutschen Fans dann da war, weil sich vermeintlich die Tür Formel 1 geschlossen hat. Und jetzt könnte es eben, wie du gerade sagst, das einen freut, das anderen leid, könnte sich da vielleicht nochmal ein Fenster öffnen. Und ich wäre sehr, sehr gespannt, wenn das so passiert, wie Mick sich da durchsetzen wird dann in der Formel 1 und im Williams-Team und ob er dann in diesem halben Jahr, was er noch hat, vielleicht doch so große Fußspuren hinterlässt, dass er vielleicht 2025 dann doch da wäre. Und das wäre für Formel 1 Deutschland natürlich eine sensationelle Sache.
Ja, würde auch Liberty Media sicherlich freuen, wenn man die Geschichte nochmal erzählen könnte und vielleicht so ja auch die Tür für einen großen Preis von Deutschland aufmacht. Ja, wer weiß schon, was daraus entstehen könnte. Es ist aber für uns zum jetzigen Zeitpunkt noch der Konjunktiv zu benutzen, denn es gibt Konkurrenz natürlich für Mick Schumacher. Der eine könnte aus dem eigenen Lager bei Williams kommen, ist Franco Colapinto. Der ist aktuell in der Formel 2 unterwegs, hat auch schon freie Trainings gefahren für Williams. Die Frage bei ihm ist tatsächlich, hat er die Superlizenz überhaupt? Also da bin ich mir persönlich gar nicht mal so sicher. Ich habe das mal so ein bisschen überschlagen. Ich komme so auf etwas über 30 Punkte über die Serien, die er in den letzten Jahren gefahren ist. Ja, gibt es natürlich noch Bonuspunkte für freie Trainingseinsätze und für straffreie Einsätze und dies und das und jenes. Das kann sein, dass das reicht. Ich bin mir da aber wirklich ehrlich nicht sicher, ob das tatsächlich reicht. Deswegen würde ich eigentlich eher sagen, dass Franco Colapinto nicht die allererste Option dafür ist. Die zweite, ja?
Entschuldigung, also wenn ich gerade das, mein Spanisch ist sehr dürftig, aber hier steht was von Franco Colapinto, Summa 41,5, könnte das?
Ah, okay, also 41,5 Punkte für die Superlizenz, also hat er die Superlizenz, ja. Okay.
Aber es ist eine spanische Seite, also alles wie bei den Lottozahlen ohne Gewähr.
Nee, okay, also wenn da eine Seite das hat, dann ist das in seinem Sinne natürlich, ist Argentinier. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das wird, persönlich. Weil, was hätte das für einen Sinn? Also, klar, man könnte einen Junior reinsetzen, sieht nach außen hin natürlich irgendwie cool aus, aber andererseits, dann kannst du auch Logan Sargent weiterfahren lassen, weil das Risiko, dass ein Colapinto genauso viel Schaden anrichtet, ist einfach genauso groß, meiner Meinung nach.
Sehe ich absolut so, ja.
So, dann gibt es natürlich noch einen anderen, der hofft, dass er nächstes Jahr bei den Racing Bulls fahren wird. Das ist Liam Lawson. Und die Liam Lawson-Nummer finde ich tatsächlich interessant, weil sie, glaube ich, tatsächlich möglich ist. Dr. Helmut Marko, der Red Bull Motorsport-Konsulent, hat am Wochenende gesagt, man muss natürlich gucken, was im Ansinnen des Fahrers ist. Wenn es Sinn macht für den Fahrer, sich das anzuhören, dann hört man es sich an. Und ich glaube, das würde tatsächlich Sinn machen für alle Seiten. Denn Liam Lawson hat bei seinem Ersatzeinsatz letztes Jahr für Daniel Ricciardo richtig gute Leistungen gezeigt. Und ich traue ihm das zu, auch im Williams so zu zeigen. Klar kann man jetzt natürlich diskutieren, Mick Schumacher, mehr Formel-1-Erfahrung, das stimmt. Aber Liam Lawson eben dann doch dieses gewisse höhere Potenzial. Und das könnte für Williams entscheidend sein in den letzten 8 Rennen, dass man diesen Fahrer, wenn man ihn bekommen könnte, für diese 8 Rennen reinsetzt. Es würde gar keinen Stress und gar keine Probleme geben mit der Ablösung danach, denn ja, der wäre halt weg. Gut, es wäre eh jeder weg, der sich da reinsetzt, weil ja Carlos Sainz im Auto sitzt nächstes Jahr. Außer natürlich, Carlos Sainz kriegt doch noch ein Angebot von irgendwem und kann die Klausel ziehen. Wer weiß das schon? aber Spaß beiseite. Also ich finde die Liam Lawson-Variante, also meine Meinung, ich würde mich freuen, wenn sie Mick Schumacher nehmen. Ich würde mir wünschen, dass sie Mick Schumacher nehmen. Ich hoffe, dass sie Mick Schumacher nehmen. Ich hoffe, zum Zeitpunkt, wenn ihr das am Dienstag zum ersten Mal hört, haben sie Mick Schumacher schon bekannt gegeben. Und wir können uns alle darüber freuen, dass Mick jetzt die letzten 8 Rennen in der Formel 1 hat. Das meine ich wirklich, wirklich ehrlich. Aber wenn ich die Wahl zwischen Mick Schumacher und Liam Lawson hätte und ich könnte Liam Lawson bekommen, würde ich Liam Lawson nehmen.
Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache. Ich würde mir tatsächlich persönlich auch Liam Lawson wünschen, aber also auch wäre auch mein Wunschkandidat, nichts dagegen Mick Schumacher persönlich oder irgendwie so, aber Liam Lawson hat mich bei seinem Einsatz letztes Jahr für Daniel Ricciardo dermaßen beeindruckt und für mich ist er derjenige, der momentan noch nicht Formel 1 fährt, der es einfach am meisten verdient hat. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er nächstes Jahr Formel 1 fahren wird, was ich sehr hoffe und mir sehr wünsche und So wie man das kommuniziert hat jetzt in den letzten Wochen, wird das ja wahrscheinlich auch der Fall sein. Halte ich ihn nicht nur für meine persönliche Wunschvariante, sondern auch, und da kommen dann deine Argumente ins Spiel, realistisch gesehen für die cleverste. Red Bull könnte ihnen schon mal mehr Rennen geben, man könnte ihm Erfahrung geben, Renneinsätze bescheren. Und ja, er kann sich vorbereiten. Er hat für mich, und das ist das, was mir bei Mick Schumacher in der Formel 1 immer ein bisschen gefehlt hat, er hat Glanzpunkte gesetzt, direkt. Er war direkt da. Und ich fände es echt eine schöne Sache, weil ich einfach Liam Lawson das sehr gönne und vielleicht auch ein bisschen emotionalisiert bin von der Drive to Survive-Folge, wo man ihm quasi mitgeteilt hat, dass es nichts wird. Und ich immer noch das Bild von ihm traurig, ich glaube, es war in Singapur, im Taxi, im Kopf habe. Ich würde es ihm echt von Herzen gönnen. Aber wie gesagt, ganz wichtig zu betonen, jetzt nicht, dass das irgendwie negativ gegen Mick Schumacher gemeint ist. Ich bin da halt so neutral und wünsche mir persönlich einfach eher Liam Lawson, weil ich ihn für einen tollen Racer halte.
Ich bin sehr gespannt, wer es wird, ob es überhaupt was wird. Also,
Ja.
das ist ja sehr hochgekocht am Wochenende auch. Wir wissen ja, dass man vielleicht in der ersten Emotion das eine sagt und dann vielleicht gar nicht das andere tut. Vielleicht fährt Logan Sargeant und dann auch schon wieder ein Monster. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt unserer Aufzeichnung nicht, aber ist definitiv ein spannendes Thema. Und ja, ob es Schumacher wird, ob es Lawson wird, ob es noch ein ganz anderer wird, wie man das Ganze löst, es ist auf jeden Fall, und ich glaube, das können wir zum Abschluss dieses Takes nochmal, um den Bogen rund zu machen. Für Logan Sargeant eine absolut undankbare Situation. Man muss sich mal in die Lage dieses Jungen reinversetzen. Und das meine ich, dieses Jungen, das ist halt tatsächlich mit dem größtmöglichen Respekt, wie ich das sagen kann. Denn wenn der vor einem sitzt, in Medienrunden, ist das teilweise ein nervöser, aufgeregter Junge, der da sitzt, der sich Fragen gefallen lassen muss und der keine Antworten hat. Weil er eben nichts hat, worauf seine Antwort fußen könnte. Der wird in das Auto gesetzt nach einer mittelmäßigen Formel-2-Saison, wo er sich mit Hängen und Würgen diesen letzten nötigen Platz für die Superlizenzpunkte sichert, um das zu schaffen oder um diesen Platz zu bekommen bei Williams. Und dann kommt er zu einer Zeit in dieses Team, wo dieses Team insgesamt in einem dermaßen Umbruch steckt. Ohne Erfahrung, ohne die Möglichkeit, sich zu entfalten, weil natürlich auch irgendwo die Ergebnisse stimmen müssen. Mit Alex Albon sicherlich ein Teamkollegen, wo es einfachere Teamkollegen gäbe, um in die Formel 1 reinzukommen. Und dann macht er Fehler und dann bringt er keine Ergebnisse. Und dann wird er immer wieder in Frage gestellt und immer wieder angezählt. Ja, klar, es ist irgendwo auch die Geschichte anderer Formel 1-Fahrer. Dann nochmal von Mick Schumacher. Aber ja, es ist einfach undankbar für ihn. Er kann es nicht besser. Das muss man halt auch ehrlich sagen. Da ist Mick Schumacher besser. Ja, also jetzt, wenn man da wieder bei dem Vergleich bleibt. Er ist meiner Meinung nach aber besser als Nikita Mazepin zum Beispiel. Ja, als Nicolas Latifi finde ich ihn auch besser. Also Sargeant. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er, sollte es jetzt soweit sein, dass er abgelöst wird, die Zeit nutzt, durchzuatmen. Und hoffentlich nächstes Jahr irgendwo eine andere Motorsportserie, sei es in der Langstrecke, sei es in der IndyCar-Serie, da nochmal Fuß fassen kann und uns allen nochmal zeigen kann, dass es eigentlich kein schlechter Rennfahrer ist, weil das ist er nicht.
Ja, absolut. Ich muss auch sagen, eine Sache, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, das würde mich dann auch mal interessieren. Was mir schon so ein bisschen komisch vorkam, war Ende letzter Saison, als Williams auf seinen Social-Media-Kanälen diese Ansage von James Walls gepostet hatte, wo er sich da mehr oder weniger ja fast schon erklärt hat und sich da zwar sehr für Sargeant eingesetzt hat, aber ich fand, das hatte trotzdem so ein Geschmäckle, weil das gab es bisher in der Formel 1 nicht. Wenn jemand seinen Sitz hatte und der ist dann, zumindest war ja das die Aussage, nicht in Gefahr, weil man den Glauben an den Fahrer hatte, dann wurde so ein Weg nicht gewählt. Und das fand ich schon sehr komisch und war für mich auch irgendwie so ein Punkt, wie wir müssen jetzt mal erklären, warum, wieso, weshalb. Und hat aber auch irgendwo gezeigt, dass ja, man macht das ja nicht, wenn man nicht irgendwie Gründe sieht, dass man vielleicht eine Fehlbesetzung hat. Oder wie siehst du das?
Ja, er hat ihm damit keinen, also nicht die Sicherheit gegeben, die man eigentlich vermitteln möchte, meiner Meinung nach. Also, Ich fand das Vorgehen Ende letzter Saison war halt irgendwie komisch. Ja, also das war wie so ein Gnadenbrot und man erklärt dieses Gnadenbrot und eigentlich möchte man das Gnadenbrot nicht verteilen, aber man verteilt es dann jetzt. So, das war mein Eindruck, das war mein Gefühl und ich finde die Art und Weise, wie es natürlich jetzt läuft, unabhängig davon, dass Logan Sargent daran natürlich auch selber schuld ist, also sowas wie in Sanford darf ihm natürlich nicht passieren, aber dass es dann jetzt diese akute Welle schlägt, das ist dann schon krass irgendwie und ja, ich weiß nicht, ob es mein Bild von James Fowles ändert, weil ich glaube, wenn du so erfolgreich im Motorsport sein willst, auch in der Rolle, dann kannst du nicht der ewig clean Good Guy sein, sondern musst auch mal Sachen machen, die irgendwie nicht so ganz in die eigene Außendarstellung passen. Das ist dann leider auf dem Rücken von Logan Sargent auch ein Stück weit, aber ja, ich kann den Eindruck eigentlich nur teilen von dir, dass diese Erklärung Ende letzter Saison irgendwie komisch war und dann schon so einen bitteren Beigeschmack hinterlassen hat. Bei mir
auch. Ja, wie gesagt, ging mir genauso, ja.
Gut, wie gesagt, je nachdem, wann ihr das hört, ob dann schon was bekannt ist, ist dann schon was bekannt, können wir dann nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn dann der neue Williams-Fahrer oder der alte Williams-Fahrer Logan Sargent in Monza am Start war. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir ein Stück weiter nach vorne, denn wir schauen mal auf die Aufbruchstimmung im Mittelfeld und wer da so ein bisschen in die Röhre geguckt hat am Wochenende. Und diese Röhre, die ist British Racing Green mittlerweile. Ja, bei Aston Martin wird es immer schwieriger, während ein anderes Team, Alpine, die Weichen für die Zukunft stellt und an diesem Wochenende wieder eine gute Leistung gezeigt hat. Bleibt dran, hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Im letzten Take habe ich es ja schon angesprochen. Alpine hat sich entschieden für Jack Doohan 2025. Eine Entscheidung, ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hat, das war in unserer Starting Grid F1 Fans Telegram-Gruppe, das weiß ich. Starting with Fans ist Telegram, Starting with F1 Fans ist Facebook, die Discord-Gruppe haben wir auch, alle Links dazu in den Shownotes. Eine Verhandlung, die Flavio Briatore vor dem Spiegel gemacht hat. Das fand ich sehr witzig. denn ja, Flavio Briatore ist ja der Manager von Jack Doohan und es hat ja alles danach ausgesehen, dass der Australier 2025 für das Team fahren würde. Es hat dann ja auch diesen Shootout gegeben, von dem Dennis ja auch vorhin gesprochen hat, mit Mick Schumacher. Die Ergebnisse kennen wir nicht. Ja. Man hat vieles gehört, aus beiden Lagern was Unterschiedliches. Und jetzt ist es halt offiziell. Jack Doohan bekommt die Chance, 2025 Formel-1-Fahrer zu sein. Erstmal nur 2025, also ganz klar kein Vertrag, der multi-year zu sein scheint, sondern man testet Doohan jetzt ein Jahr in der Formel 1. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation, ne, wo wir vorhin über Logan Sargent gesprochen haben, wenn das bei Jack Doohan natürlich in die Hose geht. Dann gnade ihm Flavio, ja, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, dass Flavio Briatore eben sein Manager ist. Oliver Oakes hat ja auch seinen Dienstantritt gehabt an diesem Wochenende. Also bei Alpine bewegt sich was. Dennis, bevor wir über die Leistung des Teams sprechen, die wirklich ansehnlich war an diesem Wochenende, zumindest bei Pierre Gasly, können wir über Jack Doohan sprechen. Denn du bist großer Fan von ihm und ich bin mir sicher, du hast dich sehr gefreut, als er bekannt gegeben wurde, oder?
Ja, anders als wahrscheinlich der relativ große Rest in Formel 1 Deutschland, habe ich einen kleinen Jubelschrei ausgestoßen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr großer Fan von Jack Doohan. Ich fand ihn auch in seiner Nachwuchszeit schon klasse, auch davon bedingt, so ehrlich will ich sein, dass ich natürlich durch meinen Papa mit seinem Papa aufgewachsen bin. Daher kam da schon so eine Grundsympathie zustande und als er dann vor meinen Augen in Spa gewonnen hat an unserem legendären Starting Grid Wochenende, war es besiegelt. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Für mich war es auch ein wichtiges Zeichen für die Jugendarbeit bei Alpine. Nach dem Fiasko mit Oscar Piastri hat man jetzt den Mann, den man halt dafür auserkoren hat, den man gefördert hat, den Sitz auch gegeben. Und so sehr ich auch Jack Doohan mag und Fan von ihm bin, glaube ich auch, dass man mit diesem Einjahresvertrag für das Team als Ganzes eine gute Entscheidung getroffen hat. Man zeigt, dieses Juniorprogramm kann dich in die Formel 1 bringen. Man hat es ja so ein bisschen auch angeteasert unter Dreams Do Come True. Es ist aber auch ganz klar die Möglichkeit, dass wenn sich wirklich was bei Alpine in die große Richtung bewegt und Jack Doohan vielleicht dann doch nicht derjenige ist, der wirklich vorne mitfährt oder der das nächste große Ding in der Formel 1 ist, und das muss er bei aller Sympathie für ihn auch noch beweisen, ne? Dann hat man auch wieder Karten, vielleicht 2026 einen größeren Fisch zu angeln, weil die Zeichen stehen ja ganz klar darauf, dass man bei Alpine natürlich mit Zuhilfenahme eines fremden Motors, was ja auch unter der Woche nochmal aufgekeimt ist, weil es da ja ein Statement aus Viry gab, vielleicht nach Größerem zu streben. Und dann besteht halt die Möglichkeit, eventuell auch noch jemanden dazu zu holen. Vielleicht, und das würde ich mir aber auch wünschen, kann Jack Doohan auch einschlagen und eben zeigen, dass das die richtige Wahl war, auf ihn zu bauen. Also es sind alle Möglichkeiten fürs Team, wenn ich jetzt auf das Team gucke. Das Team hat sich damit viele Möglichkeiten offen gehalten. Man hat jetzt einen jungen, sympathischen Fahrer, die Chance geben können, Formel 1 zu fahren. Also mir gefällt diese Entscheidung wirklich gut in allen Facetten. Was man natürlich klar sagen muss, und da gehe ich auch wieder gerne auf das Posting aus der Telegram-Gruppe ein, natürlich, Flavio Briatore ist sein Manager und der wird sicher seinen Anteil daran gehabt haben und auch seinen Anteil daran verdient haben, dass Jack Doohan ab nächstes Jahr in Blau-Pink fährt. Aber ich freue mich und ich blicke positiv in die Zukunft.
Ja, und die Gegenwart ist auch nicht so schlecht, ne? Also wenn man die Formkurve bei Alpine sich mal anschaut, auch an diesem Wochenende war das wieder erkennbar, insbesondere bei Pierre Gasly, dann geht die absolut nach oben. Esteban Ocon, ja, der war auch dabei. Der hat jetzt keine super, super schlechte Leistung gezeigt, aber stand im Schatten von Pierre Gasly an diesem Wochenende, finde ich, insbesondere am Rennsonntag. Gasly am Ende 9., Ocon am Ende 15., aber das Wichtigste ist eigentlich für Alpine, dass sie beide Aston Martin hinter sich gelassen haben. Fernando Alonso wurde ja 10. und Lance Stroll wurde 13. Also Gasly hat die beiden Aston Martin hinter sich gelassen. Die Aston Martin, die vom Podium vor dem Großen Preis von Spanien 2023 zu überrundet beim Großen Preis der Niederlande 2024 gegangen sind. Also wenn man sich dieses Duell mal ansieht, da muss man sagen, definitiv noch ein bisschen was drin in diesem Jahr für Alpine, wenn es jetzt nicht unbedingt um die Punkte geht gegen Aston Martin. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich schaue hier gerade mal, das sind dann doch noch viele Punkte, die dazwischen liegen. Aber von den aktuell 13, die man hat, kann man zumindest mal ein bisschen positiv nach vorne schauen, dass man dieses Polster noch ein bisschen vergrößern kann, auch im Vergleich zur Konkurrenz, die da unten mitfährt. Also ich denke, mit der Leistung von Gasly vor allem kann man sehr zufrieden sein und hat ja auch tolle Manöver gezeigt.
Ja, also das war wirklich mal wieder so ein Rennen für die Seele für mich. Aber ja, ich fand es wirklich einen spannenden und wichtigen Punkt, dass man gezeigt hat, dass man Aston Martin eben auf der Strecke besiegen konnte. Gasly ist ja am Start vorbeigekommen durch ein cooles Manöver, durch einen guten Start, wo ich aber dachte, ja, das wird sich gleich regeln. Aber die Aston Martin schienen die ganze Zeit lang nicht die Pace zu haben, ihn da einzuholen. Er hat es dann auch nach Hause gefahren. Klar, er wurde natürlich noch überholt von Sainz und Hamilton. Aber okay, man hat einen Schritt gemacht erstmal. Wie weit sie ihn mitnehmen können in den Rest der Saison, ist natürlich auch immer fraglich. Man hat ja oft auch da eine schwankende Formkurve gehabt. Aber es war ein wichtiges Zeichen. Man kann wieder an sich glauben. Man zeigt wieder so ein bisschen mehr Zähne. Und das fand ich schon gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir dann von Aston Martin reden, dürften da schon langsam immer mehr die Alarmglocken angehen, weil wenn jetzt ein Pierre Gasly aus eigener Kraft mit dem Alpine einem wegfährt, und man hatte ja vor der Saison noch wirklich große Ambitionen und hat in der letzten Saison ja auch teilweise fantastische Rennen geliefert, dann ist das auch schon ein brutaler Abstieg, muss man sagen. Und die Pace war einfach nicht da. Und die Frage, die wir uns ja seit Wochen stellen, wann wird Fernando Alonso vielleicht dann auch ganz die Fassung verlieren?
Ja, wann das sein wird, das kann nur er selbst beantworten. Also vielleicht gibt er sich selber noch die Geduld bis nächstes Jahr. Also das glaube ich schon, dass er das machen wird. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht das, was er sich gewünscht hat, nicht das, was er sich vorstellt, auch an diesem Wochenende einmal mehr nicht. Lance Stroll, der sich ja noch eine 5-Sekunden-Strafe eingehandelt hat für Speeding in the Pit Lane, auch das natürlich super unglücklich, kommt dann noch oben drauf, obwohl Stroll eigentlich in der Qualifikation ganz gut performt hat, muss man sagen, hat er gut gemacht am Samstag. Ja, aber für Alpine ein wichtiges Ergebnis. Ebenfalls fast in die Punkte geschafft hätte es Haas mit Nico Hülkenberg, der ist 11. geworden. Kevin Magnussen ist 18. geworden, hat aber für den Moment des Rennens gesorgt, als in Runde 40, glaube ich, war es, ihn einfach mal knallhart vor der ersten Kurve 4 Autos überholt haben.
Ja, sensationell anzusehen. Das hatte so ein bisschen was von so einer Formel 1 Open Lobby auf dem PlayStation-Spiel. Magnussen hat natürlich auch so ein bisschen, das hat man zumindest hinterher so rausgehört, ist natürlich auch wieder für Nico Hülkenberg gefahren und hat natürlich da versucht, vielleicht noch mehr möglich zu machen fürs Team. Ja, und dann hast du nun mal so ein Ding, wo natürlich alle hinter dir DRS haben und dann sind die ja in einem Zug vorbei. Und wenn man sich die Onboard von Magnussen anguckt, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr gewusst haben, was gerade los ist. Ne? Zwei Grüne, ein Blauer oder noch ein Schwarz-Blauer, ne? der Alpine Williams und die beiden Aston Martin. Aber ich fand, das war so für die Kameras einfach ein tolles Manöver und zeigt einfach auch wieder in der Formel 1, wird überholt.
Es wird überholt. Ja, er ist ja mit harten Reifen losgefahren. Also der Moment des Dropdowns, es war eigentlich klar, dass der kommen würde, aber er hat ja dann noch bei Alex Albon für ein bisschen Panik gesorgt. Also das geht gar nicht, ja. Hat er gesagt, das ist zu gefährlich. Aber ja, so ein bisschen als Prellbock agiert Kevin Magnussen. Und Prellbock ist ein gutes Stichwort, obwohl es eher, ja, wie nennt man dieses Ding, wenn man nicht losfahren darf? Die Kralle wurde ausgepackt. Von Ural Kali, die haben ja an diesem Wochenende mit Beschlagnahmung gedroht von den Autos, von den Assets des Haas F1-Teams. Denn Ural Kali war ja einst der Hauptsponsor von Haas, musste dann ebenfalls mit Nikita Mazepin nach dem russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine das Team verlassen. Man hat den Vertrag aufgekündigt, aber es sind noch ausstehende Zahlungen gewesen, die das Haas-Team vornehmen musste. Und da gab es ein bisschen Ärger in Sandford. Man hat vor einem holländischen Gericht dafür gesorgt, dass eben die Ausreise des Haas-Teams nach Monza blockiert wurde. Und es waren auch Polizei und Gerichtsvollzieher am Donnerstag in Sandford im Fahrerlager und haben sich die Situation angesehen. Dann gab es ein vorläufiges Ausreiseverbot und zwangsläufig war dann klar, wenn sie in Monza teilnehmen wollen, dann müssen sie zahlen. Und das hat Haas gemacht. Und deswegen ist das ganze Zeug mittlerweile auf der Reise nach Italien. Es fehlt halt noch die Bankbestätigung. Laut Gene Haas am Sonntag war alles geregelt und die Bestätigung ist jetzt da. Das Geld ist drauf und aus Ural Kali Sicht dürfte die Sache jetzt erledigt sein. Aber das ist nochmal so ein bisschen so, eine Reise in alte Zeiten bei Haas gewesen, ne?
Ja, das gab so Männer-Vibes, also so ja. 2000, ne, Anfang der 2010er, wenn da der Gerichtsvollzieher regelmäßig im Paddock ein- und ausgegangen ist wegen den Hinterbänklern. Ja, aber es scheint ja zum Glück alles jetzt gut verlaufen zu sein und wir werden Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen dann in Monza auch sehen.
So, und die Racing Bulls waren auch am Start. Platz 12 für Daniel Ricciardo und Platz 17 für Yuki Tsunoda. Ja, irgendwo im Nirgendwo, muss man sagen. Hatten natürlich das Pech, dass das erste freie Training, die Session wäre für sie super wichtig gewesen. Das hat Peter Bayer am Mikrofon bei Sky Deutschland auch immer wieder gesagt. Er war da zugeschaltet vom Kommandostand, dass da die Daten gefehlt haben, weil das keine repräsentative Session war wegen der heftigen Windbedingungen, die es dort in Sandford gab. Naja, und für Daniel Ricciardo war es ja auch eine Rückkehr an die Rennstrecke, wo er sich vergangenes Jahr die Hand gebrochen hat. Hat der Stelle ja auch nochmal zugewunken. Das war ganz witzig. Am ersten freien Training, glaube ich, war das. Aber vom Ergebnis her natürlich enttäuschend. Ne? Und das ist so ein bisschen die Geschichte der Racing Bulls in dieser Saison. Irgendwie ist es bislang doch noch ein bisschen enttäuschend. Und Platz 12 und 17 ist auch da definitiv nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Positiv natürlich, dass Daniel Ricciardo so gut da vorne mitfahren konnte, hatte auch alles richtig gemacht mit der Strategie, hat alles gut funktioniert, aber man ist da auch gegen Haas echt ins Hintertreffen geraten.
Ja, verwunderlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie eigentlich im Mittelfeld ja immer mit am stärksten eingeschätzt, aber sie kriegen diese, ja, ich sag mal, auch diese Red Bull PS, die sie ja auch irgendwo mit in ihrer DNA haben, nicht auf die Straße und realistisch gesehen muss man ja sagen, dass Ricciardo ja auch von der Zeitstrafe profitiert hat. Also da hätten wir jetzt eigentlich einen 13. Platz gehabt bei normalem Rennverlauf.
Richtig, ja.
Und dann sieht das Ganze natürlich auch schon wieder noch mal ein bisschen blöder aus. Ne? Ja, man wird schauen müssen. Ich glaube auch, und ich habe auch das Interview von Peter Bayer vom Kommandostand gelauscht, dass es natürlich sehr wichtig gewesen wäre, da mehr zu fahren. Aber am Ende, ja, ist es nun mal, muss man damit immer rechnen. Und man hat dieses Wochenende irgendwie ja nicht stattgefunden. Auch so in meiner Erinnerung, wenn ich das Rennen nochmal durchgehe, habe ich kaum Bilder von einem Racing Bull, was ich sehr schade finde, weil es für mich weiterhin das schönste Auto im Grid ist. Ja, und da wird man sicher auch nicht mit zufrieden sein, weil der Anspruch war, glaube ich, doch schon realistisch gesehen ein bisschen mehr Anfang der Saison, weil man sich da doch erhofft hat, vielleicht da zumindest an die Riege der Top 5 mal anzuklopfen. Und da ist man jetzt wieder weit von entfernt.
So, und ein Team, was noch weiter davon entfernt ist, ist Sauber. Wir wollen ganz kurz über sie sprechen. Denn das Team, was ja 2026 zu Audi wird, ist weiterhin das Schlusslicht in der Formel 1. Die rote Laterne hat jetzt eine grüne Lampe drin. Es ist jetzt die grüne Laterne.
The Green Lantern.
The Green Lantern. Valtteri Bottas auf 19, Guan Yu Zhou auf 20. Haben wir beide natürlich getippt, vergangene Woche, dass Zhou letzter wird. Ja, aber auch da, ne, es ist einfach schockierend, wie wenig da passiert, wie wenig das da vorangeht. Und es sieht jetzt nicht so aus, dass es die nächsten Rennen besser wird. Und wir wissen immer noch nicht, wer der zweite Fahrer bei Sauber ist für 2025 neben Nico Hülkenberg. Aber ja, wenn ich Nico Hülkenberg wäre, ich würde schon so ein bisschen besorgt auf dieses Team schauen. Aber die Entwicklung für 2026 oder zu 2026 hingeht unverändert weiter. Es wurde jetzt ein neuer Kommunikationschef bekannt gegeben am heutigen Montag. Man geht da die Entwicklung immer weiter, aber ja, wenn wir in der Gegenwart sind, dann spielt Sauber da absolut gar keine Rolle. Und das ist schon auch zeitweise echt schockierend.
Ja, ich weiß, Nico Hülkenberg wird sich wahrscheinlich zumindest im nächsten Jahr drauf gefasst machen müssen, dass da auch nicht viel nach vorne geht. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen derzeit, weil man einfach wirklich so auf der Stelle tritt. Ja, 2026 kann dann natürlich alles neu geschrieben werden, mit Audi aber trotzdem natürlich ein paar Fragezeichen, einfach weil sie neu sind und natürlich dann einen Wissensrückstand zumindest generell zum Thema F1 haben, was natürlich in andere Teams voraushaben werden. Ja, aber ich glaube nichtsdestotrotz Nico Hülkenberg und Audi, das wird irgendwie passen. Ich glaube, dass das allein auch so ein bisschen für den deutschen Markt dann vielleicht interessant wird und vielleicht ja wirklich mit Mick Schumacher. Wir haben drüber gesprochen, er ist ja noch Kandidat bei Audi, dass man da einfach auch wieder so ein bisschen die Formel 1 nach Deutschland holt. Das wünsche ich mir und ich hoffe, dass sie es im Griff kriegen. Aber ich glaube nicht, dass wir noch schöne Sauberzeiten erleben werden. Also so, weh mir das tut für Peter Sauber, aber momentan lässt mich wirklich nichts dran glauben, dass Sauber sich da nochmal rauskämpft.
Wir werden jetzt gleich den nächsten Kampf beleuchten und zwar den um die Formel 1 Weltmeisterschaft 2024. Wir robben uns da ein bisschen ran im nächsten Take von den Verfolgern, Ferrari und Mercedes, hin zu den beiden Teams, um die es wohl ganz am Ende gehen wird, nämlich McLaren und Red Bull und warum Lando Norris einen ganz großen Schritt in Richtung Formel 1 Weltmeisterschaft 2024 gemacht haben könnte. Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheure, mit der Rückschau auf den großen Preis der Niederlande in Zandvoort, der ein bisschen schlechter besucht war in dieser Saison im Vergleich zur letzten Saison. Das hat man auch deutlich gesehen. Es gab einige freie Plätze auf den Tribünen. Auch Ralf Schumacher ist das aufgefallen in der Sky-Übertragung, dass es weniger Publikum gab und das könnte natürlich für 2025 zum Problem werden, denn das ist das letzte Jahr des Zandvoort-Vertrags. Und der Vorverkauf, der müsste jetzt eigentlich gestartet sein für 2025. In den Niederlanden gibt es eine Änderung der Mehrwertsteuer von 9% auf 21%, teilweise auch auf Veranstaltungstickets. Und da könnte der Grand Prix der Niederlande vielleicht sogar zum Opfer fallen. Also da müssen wir die Daumen drücken. Also wenn ihr Bock auf Zandvoort habt, viele von euch waren ja da, das haben wir auch gesehen. Auch MitgliederInnen aus den Gruppen, das war sehr schön, das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr hattet dort eine gute Zeit. Also Zandvoort ist eigentlich immer eine Reise wert. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass der große Preis der Niederlande auch Teil der Formel 1 bleibt, auch über 2025 hinaus. An diesem Wochenende haben Dennis und ich eigentlich Red Bull als die stärkste Team gesehen, aber am Ende kann man wieder festhalten, nein, es war McLaren und dahinter hatten wir beide eigentlich Mercedes auf der Rechnung. Und da kann man sagen, nee, das war Ferrari. Vor allem im Rennen Charles Leclerc auf Platz 3, Carlos Sainz auf Platz 5, George Russell und Lewis Hamilton nur auf den Plätzen 7 und 8. Hat dich das überrascht, so über das Wochenende, wie sich das da entwickelt hat? Und insbesondere natürlich dann am Sonntag diese wirklich starke Rennpace von Charles Leclerc, die ihm dann am Ende sogar aufs Podium gehievt hat, worüber er sich sogar gefreut hat. Normalerweise Platz 3 ist jetzt nicht das, worüber er sich freut, aber da hat er sich tatsächlich gefreut, weil damit jetzt so prinzipiell nach den letzten Rennen, in denen Mercedes wirklich eine sehr aufsteigende Form gezeigt hat, nicht zu rechnen war.
Es war natürlich klar. Ich sage letzte Woche hier noch mit großem Bamborio, dass ich nicht sehe, dass Ferrari sich da ranrobbt und dass Mercedes da definitiv vor ist. Und es kommt genau andersrum. Also das zeigt wieder, wie spannend und durcheinander die Formel 1 ist. Ich habe damit null gerechnet. Charles Leclerc und Ferrari das Podium, das hätte ich ehrlicherweise absolut nicht kommen sehen, aber es hat mich auch gefreut. Mercedes, und da habe ich mir auch noch ein Interview von Toto Wolff durchgelesen, wusste ja auch nicht wirklich, was da los war. Man hatte plötzlich einen sehr hohen Reifenverschleiß, ist ja auch als einziges Team zweimal reingekommen. Bei Lewis Hamilton war es ja schon abzusehen, er ist ja auf Soft gestartet, aber auch George Russell hatte da den Einbruch und musste nochmal reinkommen. Ja, es lief für die Silberpfeile nicht so, wie man erhofft hat. Ich glaube auch, dass sie selber da ein bisschen ratlos waren, auch wenn ich so die Aussagen von Toto Wolff höre. Und Ferrari wiederum hat das super gemacht. Wir haben mal wieder einen Ferrari-Fahrer auf dem Podium. Wir haben ja doch wieder ein Klassement, was so von uns nicht vorausgesehen wurde. Und das zeigt, wie toll wir tippen können, Kevin, oder?
Ja.
Und ja, das ist aber auch das, finde ich, was die Formel 1 momentan ausmacht, ne? Also jeder kann an jedem Wochenende wirklich was rausreißen und daher wirklich Chapeau für Ferrari. Ich glaube, gerade jetzt vor dem wichtigen Heim-Grand Prix in Monza ein gutes Lebenszeichen und vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Euphorie zu entfachen in Italien, auch mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das stolze Pferd auf dem Wappen wird langsam zum lahmenden Gaul, aber da hat man sich jetzt mal wieder mit einer super Rennleistung auch mal wieder gezeigt und seine Ambitionen auch vorne mit ums Podium zu fahren untermauert. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt und traue mich fast gar nicht, heute da großartig vorausschauend zu sagen, wer in Monza wo sein wird, weil es wird eh ganz anders kommen.
Ja, ist ja vielleicht ganz gut. Ja? Also ja. Wenn Ferrari, vielleicht müssen wir Mercedes stärker tippen. Das hilft dann Ferrari, keine Ahnung. Also ja. Anders kann ich es mir nicht erklären. Man kann ja eigentlich aber auch trotzdem sagen, Mercedes war jetzt nicht schlecht an diesem Wochenende.
Nein.
Also
ich sag mal auch, also ich muss auch sagen, am Anfang, George Russell ist ja eine Zeit lang echt auf Podiumskurs gewesen. Wie gesagt, ich glaube, so zumindest wie ich es beobachtet habe, war halt der Reifenverschleiß so das größte Manko. Und ich würde da jetzt auch noch nicht zu viel dranhängen. Sie sind ja auch jetzt mit dem neuen Unterboden tatsächlich gefahren. Da gibt's dann auch wieder, und da haben wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, du musst das erstmal verstehen, so ein Update. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass das der große Rückschritt ist und man sonderlich Sorge haben muss, dass es jetzt wieder nach hinten geht. Es war ein kleiner Dämpfer, aber ich glaube, man kann bei Mercedes trotzdem mit der Entwicklung zufrieden sein, wenn man das vergleicht mit dem Anfang der Saison. Also da sollten wir jetzt auch nicht zu sehr ein schwarzes Tuch drüber hängen.
Vor allem ist es ja so, dass das wirklich gute Indizien für 2025 sind. Ja, also es ist alles vollkommen im Rahmen. Man hat sich da prächtig entwickelt und bei Ferrari ist es eigentlich ganz schön zu sehen, dass, und da schieben wir natürlich immer auch den Blick zurück auf dieses Monaco-Rennen, was man erwartet hat nach diesem Rennen mit den Updates, die man gebracht hat. Und das war im Grunde das, was wir letzte Woche hier mit Laura Papendick von RTL besprochen haben. Über den Sommer wahrscheinlich irgendwie versucht, das zu analysieren, was man besser machen kann. Und man hat es dann geschafft. Also am Ende kann man festhalten, ein Charles Leclerc auf Platz 3, aber auch ein Carlos Sainz mit einem starken Ergebnis. 4 Sekunden hinter Oscar Piastri, der ist Vierter geworden, aber auch 7 Sekunden vor Sergio Perez, der ist 6. geworden. Also wirklich auch da für Carlos Sainz gesehen eine sehr gute Leistung, insbesondere am Rennsonntag. Das hat er richtig gut gemacht, war wirklich nah dran auch an Oscar Piastri zeitweise, musste dann aber wieder abreißen lassen. Aber das könnte durchaus Mut machen für den anstehenden Heim-Grand Prix in Monza, wo man natürlich versuchen wird, alles rauszuholen. Also wenn es ein Rennen gibt, wo man hofft, dass es was geben kann, dann in Monza. Und ich fand das ganz witzig, als Charles Leclerc mit Guido Vandergaarde über das Rennen gesprochen hat nach dem Rennen und dann Guido van der Garde irgendwie so gesagt hat, ja, okay, dann viel Erfolg beim Heimrennen und du hast Fred Vasseur gesehen. Ich konnte den Gesichtsausdruck nicht wirklich deuten, so nach dem Motto, so scheiße, jetzt war mir wirklich gut, jetzt haben die bestimmt Hoffnung in Italien, dass wir da was reißen werden.
Oh ja, jetzt ist der Druck enorm. Nee, aber also ich glaube schon, dass das vielleicht auch mal wieder zu richtigen Zeitpunkt so ein gutes Ergebnis war. Und man darf ja auch bei Carlos Sainz nicht vergessen, der ist von Platz 10 gestartet.
Richtig.
Ne? Also der hat da noch wirklich auch eine gute Aufholjagd gemacht. Also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass man in Italien darauf hoffen sollte, dass man am Montag in Maranello vors Gebäude dann eine neue Fahne aufhängen darf. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber dass man sich gut verkauft vor den eigenen Fans, die Zeichen stehen zumindest nicht so schlecht, wie wir doch letzte Woche noch zusammen mit Laura Papendick gedacht haben.
So, die Zeichen stehen richtig gut, dass wir einen WM-Kampf bekommen diese Saison. Ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich passieren wird, aber nach dem Sieg von Lando Norris in Sandford mit der Pole-Position, die er sich geholt hat. Wir müssen gleich tatsächlich noch über den Fehler sprechen in der ersten Runde, weil das ist nun mal ein Lando Norris-Ding und da müssen wir auch drauf rumhacken, da kommen wir nicht drum herum. Aber wie er es am Ende dann rausgefahren hat, boah, heftig, hat er richtig gut gemacht. Wir schauen da jetzt aber erstmal aus Red Bull-Sicht drauf. Wir haben jetzt in der Konstrukteurswertung noch, ich glaube, 30 Punkte Rückstand, die McLaren hat. Ja, 434 zu 404. In der Fahrer-WM hat Max Verstappen 295 Punkte zu Lando Norris 225 Punkte. 70 Punkte. Und man hat so einen starken Saisonstart gehabt bei Red Bull. Und klar, wir können jetzt die Korrelation ziehen aus dem Abschied von Adrian Newey und dem Leistungseinbruch bei Red Bull. Aber meine Fresse, da läuft ja gar nichts mehr zusammen irgendwie. Also, heftig. Red Bull wirkt für mich aktuell echt ratlos, was sie in diesem Auto verändern sollen, um irgendwie wieder stärker zu werden im Vergleich zu McLaren.
Ja, also für mich wirken sie momentan so wie, ich sag mal, wenn im Boxkampf der Favorit plötzlich ins Taumeln gerät, so ein taumelnder Riese. Ich war sehr verwundert, wie deutlich man am Ende hinter McLaren lag. Ich sehe wirklich, wirklich aktuell nicht, dass sie diesen Platz 1 in der Konstrukteursweltmeisterschaft halten können. Auch da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, liegen die Gründe auch auf der Hand und auch in den Entscheidungen um den Fahrer vielleicht auch begründet. Da rede ich jetzt von Sergio Perez, der natürlich in vielen Rennen da wenig Punkte eingefahren hat. Causa Horner, die vielleicht ihre Nachwehen jetzt langsam beginnen lässt, also die sportlichen. Du hast gerade einen wichtigen Namen gesagt, Adrian Newey, und es scheint wirklich zu bröckeln. Das eigentlich Unvorstellbare noch am Anfang der Saison scheint Wahrheit zu werden. Red Bull lässt zumindest den Konstrukteurstitel augenscheinlich aus den Händen gleiten, und auch die Fahrer-WM ist nicht mehr so sicher, wie ich vor ein paar Wochen noch gedacht hätte. Da hat Lando Norris Max Verstappen jetzt wirklich einen eingeschenkt. Wir reden da von 22 Sekunden. Und wenn man dann nochmal sieht, dass man mit Oscar Piastri, der jetzt dieses Wochenende natürlich nicht ganz so gut punkten könnte, wie es vielleicht das Auto ermöglicht hatte, jemand hat, der auch Max Verstappen mal den zweiten Platz abnehmen kann. Und wenn wir dann noch weiter spinnen und halt auch starke Mercedes- und Ferrari-Tage sehen, dann ist da noch einiges möglich. Und dann erleben wir vielleicht wirklich einen spannenden WM-Kampf und doch nochmal die große Überraschung, von der wir, glaube ich, und da spreche ich einfach mal für dich mit der wir alle nicht mehr gerechnet hätten.
Nee, auf keinen Fall. Also richtig, richtig krass. Es hat übrigens an diesem Wochenende auch nichts mit Sergio Perez zu tun. Das möchte ich auch noch ganz kurz sagen. Also Perez hat meiner Meinung nach sich nichts zu Schulden kommen lassen, wo man sagen kann, das wäre jetzt super schlecht gelaufen. Im Rennen rannte er halt eigentlich genau den gleichen Performance-Problem wie Max Verstappen hinterher, nur dass er im Verkehr war und dementsprechend nicht viel machen konnte. Also der sechste Platz am Ende ist jetzt keiner, wo man sagen kann, wo Leute wieder draufdreschen können und sagen können, ja, mein Gott, der Perez, der packt's nicht mehr. Finde ich.
Ja, da muss ich zu Teilen ein bisschen kritischer als du sein, weil ich sehe es in dem Fall so, wenn jetzt Mercedes nicht so Probleme mit den Reifen gehabt hätte und vielleicht auch besser aus den Startlöchern gekommen wäre, also Lewis Hamilton sich da besser platziert hätte, dann würden wir jetzt von einem 8. Platz sprechen. Und der würde dann auch wieder doch ein bisschen schlechter aussehen. Also ich will jetzt auch nicht direkt wieder Sergio Perez verteufeln, absolut nicht. Aber ich sag mal so, wenn wir am Ende wirklich von McLaren als Konstrukteursweltmeister reden, dann ist, so ehrlich muss man sein, glaube ich, derjenige, der ja da einen großen Anteil dran hat, natürlich auch Sergio Perez mit den wenigen Punkten in den letzten Wochen. Und ja, jetzt wäre es natürlich zumindest von Vorteil, auch wenn die Argumente, die du sagst, dann natürlich mit einzahlen. Du sagst, dass er steckt im Verkehr und dann ist die Renndynamik einfach auch eine ganz andere. Und dann ist es auch schwer, jetzt seine Leistung neben die von Max Verstappen zu halten. Aber ja, wenn man diese Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen will, braucht man einfach auch bessere Platzierungen. Und ja, deshalb bin ich da so ein bisschen, vielleicht ein Ticken kritischer als du. Ich würde jetzt aber auch nicht wieder mit dem Kerbholz auf ihn drauf preschen. Also so weit möchte ich da auch nicht gehen.
Übrigens sind es noch 9 Rennen. Ich sagte die ganze Zeit, wir haben noch 8 Rennen. Naja.
Der Kalender ist lang.
Der Kalender ist lang. Also, jetzt habe ich das jetzt noch schnell korrigiert. Ja, kommen wir dann zu McLaren. Ich habe das Gefühl, alle gehen irgendwie mittlerweile davon aus, dass die Konstrukteursweltmeister werden. Vor allem bei Red Bull, also auch wenn man Dr. Helmut Marko so zuhört, weil auch die sehen es irgendwie nicht, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Die 30 Punkte, die wird man auch wahrscheinlich relativ bald schon haben. Und dann ist die Frage, was macht Lando Norris? Was schafft er noch? Also, Wahnsinn. Am Ende nimmt er einfach Max Verstappen 22,9 Sekunden ab. 22,9 Sekunden. Und das nicht umgekehrt. Ja, also da ist ein McLaren 22,9 Sekunden vor Max Verstappen. Und trotzdem müssen wir auch darüber sprechen, dass er es wieder mal verbockt hat, aus der Pole Position dann auch die Führung in der ersten Runde zu behalten. Ja, Wheelspin sozusagen beim zweiten Schaltvorgang hat dafür gesorgt, dass Max Verstappen ihn überholen konnte. Danach hat es Norris aber herausragend gut gemacht. Ist geduldig geblieben, hat sich Max Verstappen zurechtgelegt, hat ihn überholt. Und hat dann wirklich diesen Hammervorsprung herausgefahren. Sehr tolles Rennen von Lando Norris, auch dann zu Recht Fahrer des Tages geworden. Aber mein Gott, das beim Start, das muss er doch mal in den Griff bekommen. Das ist ja unfassbar.
Ja, die Frage ist zum Beispiel auch, wenn wir gerade von 22 Sekunden reden, worüber würden wir reden, wenn Norris direkt vom Anfang an mit Clean Air weggefahren wäre? Ne? Also ja, und es ist, ich habe beim Start nur gedacht, oh nee, nicht schon wieder Lando, nicht schon wieder. Er kriegt es momentan einfach nicht hin und diese Elfmeter, die er dann hat mit der Pole Position, die direkt zu verwandeln. Und da muss er dran arbeiten, weil ich glaube, das kann ihn, jetzt hatte er natürlich das Glück, er war der viel schnellere Mann. Er war an diesem Rennsonntag einfach nicht zu schlagen und nicht zu halten für Max Verstappen. Wenn wir dann jetzt aber mal wirklich von einem WM-Kampf ausgehen und es wird sicher auch Rennen geben, wo Max Verstappen nicht 22 Sekunden hinter ihm ist, dann kann ihm halt genau diese Schwäche das Genick brechen, schlechtestenfalls in so einem Rennen. Und ja, da muss er dran arbeiten. Jetzt gab es ja auch so ein paar, zumindest auch im Live-Kommentar bei den Kollegen von Sky, so ein paar Stimmen, denen halt aufgefallen ist, dass Piastri ein ähnliches Problem hatte, ob da vielleicht auch der McLaren irgendwie ein Problem hat. Das kann ich jetzt natürlich von außen hin nicht sagen, aber es ist halt einfach auffällig, dass Lando Norris beim Start eigentlich die ganze Saison über immer den Kürzeren zieht und sich da abkochen lässt. Und das muss er im Griff kriegen, weil ich glaube eben, wie gerade gesagt, dass er nicht in jedem Rennen, auch wenn der McLaren jetzt momentan das Nonplusultra ist, nicht in jedem Rennen locker die 22 Sekunden rausfahren kann. Also da muss er dran arbeiten.
Da muss er wirklich dran arbeiten, weil da hast du vollkommen recht. Das kann am Ende sowas sein, was das Zünglein an der Waage ist. Aber was mich jetzt echt fasziniert hat zu beobachten, ist die Kaltschnäuzigkeit, dann auch das Ganze sich zurechtzulegen und Verstappen dann klar zu überholen und das Ding dann klar nach Hause zu fahren. Und ja, ich muss mich noch so ein bisschen kneifen, dass es wirklich soweit sein könnte, dass Lando Norris tatsächlich bereits dieses Jahr angreift zur Weltmeisterschaft. Aber diese schwankende Formkurve bei Red Bull, und dann braucht es halt vielleicht nur mal ein oder zwei DNFs von Max Verstappen, die können ja kommen. Und wenn bei Verstappen der Druck steigt, dann wissen wir auch, dann wird wieder dieses emotionale Biest hervorkommen, der auch mal zu Fehlern bereit ist. Und das könnte Lando Norris natürlich extrem helfen. Und müssen wir die Frage stellen, muss McLaren jetzt schnellstmöglich dann auch tatsächlich dafür sorgen, dass Piastri dann auch mit in diese Helferrolle kommt? Das Problem ist natürlich, Piastri hat echt, also er muss am Reifenverschleiß arbeiten. Ich habe das Gefühl, er kriegt das noch nicht so hin, die Reifen über ein ganzes Rennen so zu konservieren, dass das funktioniert, weil er hat ja am Ende dann noch einen Funkspruch abgesetzt von wegen, ja, Reifen sind jetzt okay, aber ja, ist jetzt nicht super, aber ich komme schon bis zum Ende. So, aber ja, da holst du natürlich nicht das Maximum aus dem Auto heraus. Also das ist was, da muss Piastri halt auch noch dran arbeiten. Aber die Rolle von Oscar Piastri kann jetzt im Laufe der verbleibenden 9 Rennen noch unglaublich wichtig werden, wenn es darum geht, Lando Norris zur Weltmeisterschaft zu verhelfen.
Ja, und das ist halt so ein Punkt bei Oscar Piastri, so sehr ich ihn wirklich auch bewundere, und den habe ich schon so ein bisschen in Ungarn bei seinem Sieg gesehen. Im letzten Rennende geht ihm regelmäßig wirklich auch die Pace aus. Und wenn man ehrlich ist, auch da hätte Lando Norris das, und da haben wir ja auch lang und breit drüber diskutiert, auch aus eigener Kraft da gewinnen können an dem Wochenende. Und das muss er tatsächlich in den Griff kriegen, weil ich glaube, Oscar Piastri jetzt im aktuellen, so wie es aktuell aussieht, auch im aktuellen Kräfteverhältnis, der entscheidende Mann vielleicht werden kann, wenn es da wirklich dann zu einem WM-Kampf werden kann. Weil er hat momentan immer noch, auch wenn er seine Probleme hat mit dem Reifenverschleiß, die bessere Form als Perez. Er fährt sich zumindest auch in den Qualifikationen regelmäßig in Positionen, aus denen er Lando Norris dann auch helfen kann. Man muss natürlich jetzt auch so langsam bei McLaren sich darüber klar werden. Und das Letzte, was ich bis jetzt gelesen habe, dass man sich bei McLaren offiziell immer noch nicht klar ist, wen schicken wir jetzt in diesen WM-Kampf? Und da kann die Antwort eigentlich jetzt nur noch Lando Norris sein. Und Piastri hat jetzt seinen Sieg. Man hat ihm diesen Traum ja auch mit erfüllt. Er konnte sich ihn auch natürlich selber erfüllen durch seine starke Leistung. Und jetzt muss McLaren im Endeffekt die breite Brust raushauen und sagen, wir wollen jetzt mit Lando Norris, dem Fahrer, de facto der Nummer 1 Fahrer, wenn wir auf die Weltmeisterschaft gucken, und mit ihm Weltmeister werden. Die Chance ist, auch wenn sie natürlich noch nicht ganz so groß ist, wie man sich sicher wünschen würde, aber die Chance ist da und ich glaube, so realistisch wie nie.
Glaubst du auch, dass es war ja dieses kleine Interview, dieses kurze Interview von Zac Brown beim Gang zum Podium, als ich glaube Peter Hardenacke war es, ihn gefragt hat, so ja, und jetzt greifen Sie die WM an, sagte er so, ja, why not, let's go. Also glaubst du, die riechen jetzt wirklich Lunte und ja, ziehen das jetzt voll durch, weil kann ja sein, dass das da auch nochmal nachgeschoben wird mit Updates, um das zu schaffen. Also das ist natürlich eine riesen Chance für McLaren jetzt.
Also da kannst du nur jetzt drauf gehen. Also es wäre ja fatal und töricht, wenn man jetzt sich noch versteckt. Klar, so ein Update, und wir haben es ja diese Saison gesehen, so ein Update kann wieder alles durcheinander bringen, aber du musst jetzt mit dem Mindset reingehen, wir wollen Weltmeister werden. Alles andere wäre jetzt einfach totaler Humbug. Sie haben momentan einfach das beste Auto. Und ja, klar, wenn Red Bull in 3-4 Wochen vielleicht ein großes Update bringt, kann das auch wieder anders sein. Aber du musst jetzt dieses Momentum nutzen. Und ich glaube auch, und das hast du gerade gesagt, dass man einen Max Verstappen nur im Moment der Unsicherheit brechen kann. Und die scheint sich so langsam anzudeuten. Auch immer noch diese kleinen Feuer, die im Hintergrund bei Red Bull brennen. Die Zeichen stehen einfach so gut wie nie, und ein Max Verstappen war, glaube ich, noch nie so angreifbar und schlagbar, wie er es derzeit ist. Und von daher volles Pfund nach vorne, und um Zac Brown einfach zu zitieren, let's do it.
Ja, ich bin super gespannt, wie es im Monza weitergeht. Wir werden jetzt gleich nach einer kurzen Pause mal den Blick vorauswerfen auf den großen Preis von Italien, natürlich auch noch tippen. Aber ja, die Karten sind neu gemischt. Das ist einfach so. Und ja, es scheint wirklich so zu sein, dass wenn einer Max Verstappen die Formel 1 Weltmeisterschaft kosten kann, dann das Lando Norris sein wird. Und das wäre krass. Das wäre einfach krass. Ich kann es nicht anders sagen.
Wir machen jetzt. Das wäre dein Sportjahr 2024.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das toppen sollte. Also, darf man nicht zu sehr dran denken. Also, ich sag mal so, ich bin wesentlich pessimistischer, was die Formel 1 Weltmeisterschaft von Lando Norris angeht, als im Dezember letzten Jahres die Fußballmeisterschaft von Bayer Leverkusen. Also Da muss noch ein bisschen was kommen.
Aber vielleicht sollte McLaren mit dem Slogan, den du ja auch gern benutzt hast, jetzt rangehen. Nur über uns.
Vielleicht sollten sie es tun. Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir gleich weiter mit der Vorschau auf den großen Preis von Italien in Monza. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, der Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am Wochenende steht an zur Entscheidung der große Preis von Italien in Monza. Ein Traditionsrennen im Formel 1 Kalender im Autodromo Nazionale di Monza im Königlichen Park von Monza gelegen. Vergangenes Jahr durfte ich ja selber zum ersten Mal dort vor Ort sein. Bin mit Christian immer voll die Steilkurve runtergerollt. Für Christian hatte das heftigere Folgen. Für mich war es einfach nur Spaß. Ja, also es ist eine besondere Strecke. Es ist ein besonderer Ort. Es sind schon große, große, große Momente dort passiert. Auf diesen 5,793 Kilometern, 53 Runden werden gefahren, 7 Rechtskurven, 4 Linkskurven. Und es kommt einfach auf Speed an. Das ist das Wichtigste. Es ist der Temple of Speed, wie man so schön sagt, dort in Italien. Und dann geht natürlich die erste Frage an dich, Dennis, was diesen großen Preis von Italien angeht am Wochenende. Dadurch, dass es auf Speed ankommt, kann irgendjemand McLaren stoppen an diesem Wochenende?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht auch noch geblendet von der aktuellen Situation, aber ich sage einfach mal nein. Sie scheinen derzeit das kompletteste Auto zu haben. Wobei, wenn wir ein bisschen zu einer zumindest zu einer Strecke, die ähnliche Highspeed-Passagen hat, müssen wir nach Spa zurückgehen. Da hatten wir einen Doppelsieg von Mercedes. Ich will auch natürlich Red Bull jetzt nicht ganz ausgrenzen, aber momentan ist es wild. Also Mercedes hätte für mich noch so eine Außenseiterchance. Red Bull würde ich nie ganz vom Zettel streichen, aber ich würde schon meinen, dass McLaren das Maß aller Dinge ist. Was glaubst du?
Ich glaube auch. Also ja, ich sehe den Punkt mit Mercedes total, weil die waren in Spa extrem gut unterwegs. Sagen wir es mal so. Ich glaube tatsächlich, dass McLaren als Topfavorit nach Monza geht. Mein Tipp wird das gleich ein bisschen anders darstellen, aber ich glaube, dass Mercedes durchaus die Möglichkeit hat, sogar zweite Kraft zu sein. Aber am Ende ist dann noch Max Verstappen. Und der holt dann noch ein bisschen mehr aus dem Red Bull raus. Weswegen ich glaube, dass am Ende so McLaren, Max Verstappen, Mercedes.
Ja, da würde ich mitgehen. Also, Lando Norris sollte sich nur hüten, nach Max Verstappen an die Box zu gehen und ihn dann vielleicht beim Boxenausgang zu treffen.
Vielleicht mal bei Lewis Hamilton anrufen. Der kann ihm da Tipps geben. Es ist aber unfassbar spannend, da gebe ich dir nämlich auch komplett recht, dahingehend, dass es super schwer ist, tatsächlich eine Vorhersage zu treffen, die klarer ist als ein, es könnte das oder das sein. Weil es ist einfach so. Es könnte eine Triumphfahrt von McLaren werden. Es könnte aber auch natürlich Mercedes dazwischen schlagen. Aber Ferrari würde ich halt auch nicht ausschließen wollen. Weil, wie vorhin schon gesagt, es ist der Heim-Grand Prix. Man hat jetzt gezeigt in Sandford, wir bewegen uns wieder vielleicht in eine richtige Richtung. Wir haben was gelernt. Vielleicht bringt man ja noch was mit nach Italien an Updates. Und das funktioniert auf einmal. Dann haben wir auch Ferrari da wieder mit drin.
Und dann geht's ab.
Ich bleib dabei. Ein Ferrari-Sieg in Monza ist das Beste, was passieren kann. Also letztes Jahr war ja, glaube ich, Sainz auf 2 oder so. Und selbst da, oder 3, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich so fasziniert war, die Menschen zu beobachten dort unten auf der Strecke und zu sehen, wie die abgehen, wie die feiern. wie sehr die danach laben, ja, einen Ferrari-Sieg zu feiern. Und deshalb würde ich halt Ferrari auch nicht ganz ausschließen wollen, obwohl, man muss so ehrlich sein, die müssten sich schon am meisten strecken von all den Top-Teams da vorne, um da tatsächlich eine Rolle zu spielen, die in Richtung Rennsieg geht.
Ja, das glaube ich auch. Also, dass sie da jetzt einfach aus dem Schuh raus am Sonntag da einen Sieg entgegenfahren, das glaube ich nicht. Aber wir haben gerade in Monza ja auch schon verrückte Rennen erlebt und wir wissen, dass Ferrari ein Team ist, dem der Heim Grand Prix sehr, sehr heilig ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sehr viel Zeit und Mühe auch da rein investieren werden, das Auto für Sonntag bestmöglich abzustimmen und bestmöglich bereitzustellen. Aber wie du schon sagst, das wäre halt auch wieder so eine Geschichte und wir hatten diese Saison jetzt wirklich so viele Geschichten und wenn ich mich daran erinnere am Anfang, wo ich die ersten Male hier mit dir den Podcast machen durfte, wo es eigentlich jedes Wochenende darum ging, einfach nur irgendwie zu erklären, wie Max Verstappen gewinnen wird und wer ihn da in seinem Podcast im Cooldown Room sich dazu gesellen darf und wenn wir dann jetzt schauen, wie viele Optionen es gibt, wie viele Variablen es gibt, das ist, also ich bin momentan wieder so begeistert von der Formel 1 wie seit langem nicht mehr und von daher lasse ich alles auf mich zukommen und schließe auch nichts mehr aus. Also von, ich sag mal, von Ferrari bis zu Red Bull, also Ferrari, McLaren, Mercedes und Red Bull, könnte ich mir wirklich alles vorstellen. Dahinter würde ich mich dann schon dazu hinreißen lassen zu sagen, Aston Martin, Alpine und Co., die werden nicht gewinnen, obwohl auch da hatten wir in Monza schon Chaosrennen.
Ja.
auch nicht ganz auszuschließen, aber es ist ja eigentlich, spricht es ja nur für die Formel 1, dass wir vier Teams haben, denen wir allen irgendwo doch eine Chance einräumen, da zu gewinnen.
Ja, das ist doch eine perfekte Situation. Also am kommenden Wochenende werde auch ich wieder unterwegs sein. Ja, auch ich werde das wieder nicht live sehen können, weil da die WWE in Berlin ist. Also das sind meine beiden Urlaubswochen. Ich fahre ja nicht in den Strandurlaub. Dafür gehe ich zwei Wochen in Wrestling gucken. Kann kein Formel 1 sehen, aber das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite freie Training am Freitag um 17 Uhr, das dritte freie Training am Samstag um 12.30 Uhr, das Qualifying am Samstag um 16 Uhr und das Rennen dann am Sonntag, dem 1. September 2024, um 15 Uhr. Im Mittelfeld finde ich es aber doch ein bisschen spannend zu spekulieren, wer da in Monza die Oberhand hat. Und jetzt komme ich mit meinem Tipp um die Ecke, der dir sicherlich gefallen wird. Ich glaube, es wird Alpine sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die was gefunden haben, was funktioniert und was sie irgendwie in Monza zum Best of the Rest, wie man es auch nennen möchte, bringen könnte. Pierre Gasly hat gutes Momentum. Wenn Esteban Ocon ein gutes Wochenende erwischt, dann kann er das auch entwickeln. Also ich habe die wirklich auf dem Zettel in Monza für das fünfte Team quasi im Reigen.
Also ich liebe deinen Tipp, so viel schon mal dazu. Eine Sache macht mir bei Alpine allerdings in Monza Bauchschmerzen und das ist tatsächlich, und da wird man nämlich jetzt in Vieri für steinigen wollen, das Aggregat hinten im Heck. Letztes Jahr, kann ich mich noch dran erinnern, ist Alpine in Monza, hatte ein komplett desolates Wochenende. Ich glaube wie du, dass wirklich, und das ist jetzt nicht die Fanbrille, ich glaube, dass sie auf einem guten Weg sind, da wieder nach vorne zu kommen und auch mit Aston Martin jetzt wirklich in den Kampf zu gehen. Ich könnte mir aber auch auf der anderen Seite halt vorstellen, dass in Monza nochmal ein kleiner Dämpfer kommt, einfach weil die Motorenpower da so wichtig ist. Daher würde ich mich tatsächlich eher dazu hinreißen lassen, Aston Martin da zu tippen, ehrlicherweise. So sehr ich mir deinen Tipp aber auch wünsche.
Ich weiß nicht. Ich habe Aston Martin nicht so auf dem Zettel am Wochenende. Dann vielleicht sogar die Racing Bull stärker als Aston Martin. Also zumindest ein Racing Bull.
Ja, da bin ich jetzt vorsichtig. Racing Bulls habe ich so oft vorne getippt. prinzipiell, ja klar, ich meine, mit dem Honda-Motor ist man sicher auch nicht schlecht motorisiert da. Und Daniel Ricciardo, der hat ja diese Strecke kennen und lieben gelernt. Ja,
richtig.
Von daher auch ein sehr, sehr spannender Tipp, doch, ja.
Ja, also ich finde das total geil. Ne? Also wir haben vier Teams, die theoretisch um den Sieg fahren können. Dann haben wir mit Alpine, Aston Martin, Racing Bulls und Haas, kann man auch nicht abschreiben. Die ja auch.
Oh, Haas, ich wollte gerade sagen, Haas. Ja. Eigentlich ja deren Paradedisziplin, ne?
Eigentlich ja. Also wenn alles rechtzeitig da ist.
Ja gut, das stimmt.
Dann haben wir die. Und dann Williams, die ja irgendwo dazwischen sind. Und Sauber. Die werden Letzter.
Mick Schumacher macht den Nick de Vries im Williams.
Bruder, das wäre ja, also, tja, tschüss, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber das wäre natürlich wild. Ne? Also man stelle sich vor, Mick Schumacher kommt und holt direkt mal einen Punkt im Williams. Also dann knallen bei RTL aber die Korken ganz laut.
Dann brechen alle Dämme.
Das glaube ich auch. Dann kommt die Eierfrau von Kerpen wieder. Nur wegen meinen Eiern ist der Mick so schnell geworden. Oh, ja. Dann wird der Autokorso gemacht, da bin ich mir sicher. Aber das wär eine krasse Geschichte. Ja, und wenn irgendwo dann im Monster, ja, also es ist eine dankbare Strecke, muss man ehrlicherweise sagen. Auch eine dankbare Strecke für Kimi Antonelli, seinen ersten Einsatz in der Formel 1 zu haben. Und da können wir uns auch drauf freuen. Ja? Selbst das erste freie Training wird super interessant. Wie schlägt sich Kimi Antonelli in einem Formel 1 Auto? Ja, er wird wahrscheinlich der nächste Mercedes-Fahrer für 2025. Wird er das in den Zeiten auch belegen können? Schauen natürlich viele mit Argusaugen drauf, auch aus unseren Gruppen, Starting with F1 Fans bei Facebook, Starting with Fans bei Telegram und bei Discord haben wir auch unsere Gruppe geschaltet. Also alle Links in den Shownotes, die werden alle genau drauf gucken und analysieren. Ja. Knallhart darüber urteilen, wie der gefahren ist. Bin mir sicher. Grüße in die Gruppen. wir tippen noch, ja, das wollen wir auch nicht vergessen. Wir laden euch natürlich weiterhin ein, bei unserem Tippspiel mitzumachen. kicktipp.de/startingwithmsr. 1, 2, 3 haben wir da. Also MSR, dann MSR 2 und MSR 3. In 3 ist auch noch ein bisschen Platz. Also wenn ihr noch nicht dabei seid, einfach just for fun ein bisschen mittippen wollt für einen Tagessieg oder sowas, für einen Shoutout hier bei uns im Podcast, dann könnt ihr da auf jeden Fall gerne mittippen. Und ja, ich habe noch eine frohe Kunde für euch, nämlich die Preise. Ja, die Preise. Wir haben lange danach gesucht. Nein, wir haben ein bisschen länger gebraucht, die Preise zusammenzustellen, weil ich wollte euch was ganz, ganz Interessantes bieten in diesem Jahr. Und deswegen kann ich mich, da freue ich mich, dass ich einen tollen Preis habe auftreiben können, den ich gerne weitergebe an den Sieger. Und zwar gewinnt der Sieger im Kick-Tipp-Tipp-Spiel in diesem Jahr eine 1:18 Modell von Heinz-Harald Frenzen, dem Jordan EJ10. Ein wunderbares Modell, wie ich finde. Aus dem Jahr 2000 müsste das, glaube ich, gewesen sein, aber sicher bin ich mir da selber nicht. Den gibt es für den Sieger, und zwar für den Erstplatzierten im Kicktippspiel, im insgesamten Kicktippspiel. Für den Zweitplatzierten gibt es ein Buch von Christian Nimmervoll, die Grand Prix Stories 1. Christian Nimmervoll ist jetzt auch unter die Buchautoren gegangen. Autoren? Wer sagt das denn so?
Und bei meinem RTL.
Bei meinem RTL. Ja, also was soll man sagen? Das Buch muss jeder gelesen haben. Und ja,
ich habe es tatsächlich in 2 Tagen geliebt quasi.
Ja, ja.
Also wirklich auch von meiner Seite aus nur die herzlichste Empfehlung und viel, viel Glück für denjenigen, der das hat. Er wird viel Freude dran haben.
Genau, das ist nämlich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ihr bekommt eine Ausgabe, wenn ihr Zweiter werdet bei uns im Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Wenn ihr das Buch bestellen wollt, grand-prix-stories, aber mit y.com, da könnt ihr es dann bestellen. Christian Nimmervoll signiert euch das auch ganz gerne. Müsst ihr dann einfach eure Widmung dann reinschreiben. Es ist wirklich ein tolles Buch. Lest es, liebt es. Und gewinnt es, wenn ihr Zweiter werdet bei uns. Dann wünschen wir euch da natürlich viel, viel Glück. Und der Drittplatzierte bekommt einen 15-Euro-Gutschein für den Formel1.de-Fanshop. Da könnt ihr euch dann ein bisschen für Weihnachten eindecken. Und ja, vielleicht ist da das ein oder andere für euch dabei. Für den Drittplatzierten im Kick-Tipp-Spiel gibt es das zu gewinnen. Und es wird auch noch was für den F1-Fantasy-Sieger geben. Da aber nur für den Sieger. Da müssen wir aber noch eine Bestätigung abwarten, aber ich glaube, die wird bald kommen und dann können wir auch da den Preis bekannt geben. Also der Erstplatzierte, ein 1:18 Modell vom Jordan EJ10 von Heinz-Harald Frenzen, Zweitplatzierte bekommt ein Buch von Christian Nimmervoll, die Grand Prix Stories 1 und der Drittplatzierte einen 15-Euro-Gutschein für den Formel1.de Fanshop. Viel Erfolg und wir lösen jetzt die Tippspiele vom Wochenende auf. Und Dennis, ich kann es nicht anders sagen, aber du hast mich überholt.
Ja?
Ja, 4-2 für dich am Wochenende. Es ist nur ein halber Punkt, aber du hast mich überholt. 37,5-37. Gratulation. Gratulation.
Die Luft ist toll hier oben an der Spitze, Kevin. Danke.
Du sollst ja auch mal oben sein, ne? Hast ja am Freitag nichts zu feiern gehabt.
Ja,
als
eben.
Als wir im Stadion waren.
Ja, ja, dann die Rache ist süß.
Okay, und in den Kicktipp-Gruppen gratulieren wir aus Gruppe 1 mit 54 Punkten zum Tagessieg Peter Seelchen und TK Racing Team. Aus Gruppe 2 Floffy, Chris Spandau und Marfioso mit 52 Punkten und CK3 mit 52 Punkten aus Gruppe 3. Auf Platz 1 im Kicktipp-Spiel ist Margarete mit 707 Punkten aus Gruppe 1. Aus Gruppe 2 folgt auf Platz 2 Tiger Trojan Senior mit 705 Punkten. Und aus Gruppe 1 Prince 2512 mit 694 Punkten. Im F1 Fantasy Spiel gratulieren wir dem CN1 Team von Colin zu 314 Punkten und dem Tagessieg in Sandford. Wir haben eine neue Spitzenreiterin, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch schon beim letzten Mal so war. Nee, ist neu. Noemi mit dem Team Turbo mit 3671 Punkten, jetzt Erste. Dann Janne mit dem Team Racing Tigers 05 auf Platz 2 mit 3382 Punkten. Und David mit seinem Team Das Gun 3342 Punkte. Gratulation an alle Tagessieger und macht auf jeden Fall auch fürs Wochenende wieder mit. Dennis, wir tippen die ersten drei, die Pole Position, Platz 10 und den letzten Platz für den großen Preis von Italien, bitte.
Pole Position und Sieg. Lando Norris, zweiter Platz Oscar Piastri und dritter wird Max Verstappen. Zehnter wird Nico Hülkenberg und letzter Esteban Ocon.
Geht's dir gut?
Ja.
Okay.
Warum, fragst du?
Esteban Ocon?
Ja, ich glaube, der ist momentan bei Alpine. Okay. So gut es bergauf geht für Gasly, so scheint irgendwie das. Und ich glaube, ich habe irgendwie Angst vor der Strecke mit dem Renault-Motor.
Okay. Dann sag ich, die ersten Tipps sind alle gleich. Also,
geht's dir gut?
Muss auf sicher punkten. Lando Norris für Oscar Piastri und Max Verstappen. Norris holt sich die Pole. Zehnter wird bei mir Carlos Sainz. Eigentlich wäre es jetzt cool, Mick Schumacher zu sagen. Ja, aber.
Also dann würde ich dir sogar 10 Punkte für den Tipp, für den einen Tipp geben.
Nein, ich bleibe bei Carlos Sainz und letzter wird Guan Yu Zhou. Da gehe ich auf Nummer sicher. Das ist eine sichere Bank.
Ja,
deswegen kann ich vielleicht so meine Punkte wieder aufholen. Ja, das war Starting Grid für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Ausgabe. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem großen Preis der Niederlande und werdet Spaß mit dem großen Preis von Italien haben. Wenn ihr dort seid, ich weiß, dass Christian Nimmervoll auch da ist und ich meine sogar, er hat ein paar Bücher dabei. Sicher bin ich mir da nicht. Folgt ihm auf jeden Fall bei Twitter, msd-christian n, bei Facebook, F1 Insight mit Christian Nimmervoll. Da bekommt ihr dann sicherlich Informationen. Und ansonsten gerne das Buch dort bestellen. Und ich kann euch sagen, er wird bald mal wieder hier im Podcast sein. Und dann sprechen wir auch über das Buch, wie es entstanden ist, wie es dazu kam und wie er den Schreibprozess so empfunden hat. Das wird mich auch sehr interessieren, was er da so zu erzählen hat. Einstweilen, lieber Dennis, bedanke ich mich bei dir sehr herzlich und wünsche dir noch eine schöne Woche.
Es war mir ein Fest. In Anlehnung an Sanford und Monza sage ich grazie und dui dui und allen eine schöne Restwoche und dir natürlich auch, Kevin.
Dankeschön. Macht's gut da draußen und bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.